So, hallo, herzlich willkommen, Herr Manik. Hallo, du bist spiritueller Lehrer in Berlin, wenn man das so sagen kann, ne? Mhm. Und bei dir im Institut für Seelenheilkunde.
Seelenheilung, ja.
Für Seelenheilung.
Ja, aber ist ja fast das Gleiche, genau. Heilung und Heilkunde.
Ja, und mich interessiert natürlich, was hier passiert in den Räumen.
Also was in den Räumen gedacht ist, ist als Anlaufpunkt oder Zentrum für Menschen, die auf der spirituellen Suche sind und da wirklich eine Orientierung oder eine innere Ausrichtung erfahren wollen. Ja, entstanden aus der Idee heraus, es gibt ohne Ende Yoga-Studios, es gibt ohne Ende alle möglichen Plätze, aber es gibt eigentlich keinen Platz, der ganz explizit für spirituelle Entwicklung, für spirituelle Erwachungsprozesse geschaffen wurde, der sich wirklich auch dem Seelischen, dem Freilegen des eigenen Potenzials gewidmet hat. Und das ist halt der Ort hier, wo auch immer mehr so eine Art von Community oder Gemeinschaft entsteht. Es gibt einige Leute, die jetzt auch in meinen Ausbildungen oder Kursen waren, die jetzt hier auch selber Behandlungen geben. Andere Teilnehmer aus meinen Kursen bieten auch selber Gruppen mittlerweile hier an. Also es gibt nebenan einen sehr großen Gruppenraum, wo eben auch dann Ausbildungsgruppen oder spirituelle Selbsterfahrungsgruppen, auch Satsangs stattfinden. Du hast den Raum ja kennengelernt, als Ho hier war. Also einfach ein Kristallisationspunkt für Menschen, ja, die spirituell suchen. Fast so was wie ein Mini-Ashram, obwohl ein Ashram nochmal ein anderes Konzept ist. Das wäre das nächste Projekt, ein Ashram irgendwo auf dem Land.
Ja, mich interessiert natürlich gleich, was ist denn Erwachen? Was verstehst du darunter?
Gute Frage. Da hat ja jeder eine andere Vorstellung. Für mich heißt Erwachen, sich seiner Motivation, ja, seiner Handlungen, seiner Gedanken immer mehr bewusst zu sein und immer mehr zu erkennen, dass ich all diese Dinge, all diese Gedanken, all diese Impulse, all diese Emotionen, auch das Körperliche nicht bin. Dass ich etwas bin, was jenseits davon ist. Dass die Gedanken, die Gefühle, die Körperempfindungen, die inneren Bilder wahrnimmt, denen diese Dinge widerfahren, aber etwas in mir ist frei davon. Das, was diese Dinge erfährt, ist selber nicht davon betroffen. Das ist der Prozess des Erwachens, dass man, die Inder haben es Neti genannt, oder in der christlichen Mystik heißt es Via Negativa, dass eben über diese innere Arbeit des Erkennens, dass ich etwas, was ich wahrnehme, nicht bin, nicht sein kann, immer mehr zu dem erwache, was ich wirklich bin, wobei ich in diesem Kontext keinen Sinn mehr ergibt. Das Bewusstsein erwacht, aber es ist nicht so, dass man es direkt wahrnehmen kann, sondern es ist über diesen Via Negativa. Im Erkennen, was ich nicht bin, erwache ich zu dem, was meine wahre Natur ist. Und das ist ein sehr tiefer innerer Befreiungsweg, weil immer mehr Konzepte, immer mehr Glaubensvorstellungen, Ideen, auch moralische oder anerzogene, konditionierte Verhaltensweisen, die mich in meinem persönlichen Ausdruck, im Strömen meiner Energie, im Sein meines Selbst verhindern, in diesem Prozess abfallen, sich auflösen. Und dadurch passiert eine tiefe innere Befreiung. Etwas erwacht, etwas wird lebendig. Aber dieses Etwas, was erwacht, dieses Etwas, was lebendig wird, hat nichts mit einem Ich zu tun. Es wird eher erfahren als eine Präsenz, eine Gegenwärtigkeit, Manche reden von dem Göttlichen oder dem Universum oder das Bewusstsein.
Kann ich nochmal ganz kurz einhaken? Ja. Schläft das denn, dass das aufwachen muss? Oder?
Ja. Ja, es ist sich seiner selbst nicht gewahr. Ja. Es ist das träumende Bewusstsein, was in der Illusion gefangen ist. Das träumende Bewusstsein, was sich seiner selbst nicht gewahr ist, identifiziert sich sofort, ohne es zu merken, mit all den Objekten, die vor ihm erscheinen oder die es letztendlich selber erschafft, mit den Traumobjekten. Das ist im Grunde vergleichbar mit dem Zustand, den wir haben, wenn wir nachts schlafen und im Traum eine Figur erleben, die durch den Traum geht, mit anderen Figuren interagiert und durch Landschaften geht. Und in dem Traum glauben wir auch, diese Figur zu sein. Das heißt, wir träumen und irgendwo ist ja ein Bewusstsein da für den Traum und doch schläft dieses Bewusstsein. Es ist sich nicht bewusst darüber, dass es träumt, dass es schläft. Und in dem Erwachungsprozess passiert etwas Ähnliches wie aus einem Traum aufwachen. Oder manche kennen ja auch das Phänomen des luziden Traums, dass man in seinem Traum aufwacht und sich des Traums gewahr wird. Und das Erwachen stellt sich für mich auf eine ähnliche Weise dar, dass immer deutlicher wahrgenommen wird, dass da letztendlich kein Ich vorhanden ist, was handelt. Auf der Suche nach dem Ich, ja, muss man scheitern, weil da kein Ich zu finden ist.
Also ich hätte auch was zu fragen oder zu sagen. Manche habt ihr verschiedenste Auffassungen darüber, was Erwachen ist oder unterschiedlichst definiert. Und viele sprechen ja auch meine wahre Natur.
Ja.
Das ist meine wahre Natur. Und bei vielen ist es ja so, dass sie sagen, dann, wenn ich diese Stille erfahre, diese Präsenz, die du auch gerade angesprochen hast, das wäre dann die wahre Natur. Kannst du da mitgehen? Ich frage deswegen, weil diese Präsenz, diese Stille, die wird ja letztlich auch noch wahrgenommen.
Genau.
Würdest du das?
Ja, das ist geil, ja, gut. Also, es gibt sehr viele Konzepte, sehr viele Ideen, sehr viele Vorstellungen. Und jeder hat auch eine eigene Interpretation, was Erwachen ist. Und vieles von dem, ja, kann ich nicht nachvollziehen, erlebe ich auch als vielleicht nicht fundiert. Oder, ich meine, es ist nicht ohne Grund, dass in allen ernstzunehmenden spirituellen Traditionen ein Meister oder ein Lehrer mit dem Schüler arbeitet. Und wenn ein Schüler dann von sich behauptet, er wäre erwacht, in Zen-Klöstern muss er dann erstmal für 10 Jahre in die Küche oder Klo putzen oder so. Und nach 10 Jahren schauen wir nochmal, was da wirklich Hand und Fuß hat. Hier im Westen ist die Tendenz halt, ich habe ein Erwachungserlebnis und mache sofort irgendwie ein Business draus. Das ist halt die westliche Herangehensweise.
Ich wollte nochmal selbst was zu sagen. Also, es gibt ja Lehrer, die sagen, dann, wenn der Verstand still ist, also wenn keine Gedanken mehr da ist, dann taucht dieser Raum auf, diese Weite. Oder die, und das wird dann, dieses Erkennen, dieses Sehen wird dann als Aufwachen definiert.
Würde ich nicht sagen.
Würdest du nicht sagen? Nee,
es gibt den Begriff von Satori oder Satori. Mhm. Das ist ein blitzhaftes Erwachen, was in anderen Kulturen, anderen Traditionen total bekannt ist und da wird mit gearbeitet. Erwachenserlebnisse kann man viele haben. Und trotzdem ist man nicht erwacht. Man schläft danach wieder ein. Mhm. Es wird dann zu einer Erinnerung und man erschafft dann ein erwachtes Ich. Ne? Mhm. Ein Ich, was das Erwachenserlebnis hatte und daraus irgendeine Autorität ableitet.
Hatten dieses Aufwachen nicht auch irgendetwas Individuelles? Denn wenn da niemand ist, wo soll das Aufwachen herkommen? Was sagst du denn dazu?
Es hat was sehr Individuelles, beziehungsweise fängt da eigentlich das Individuelle erst an. Weil das, was ich, das Individuelle, individuell heißt ja unteilbar. Das, was ich in meiner Gesamtheit bin, das, als was ich erschaffen wurde, das ist mein Individuum. Und zum Individuum muss man aus meiner Wahrnehmung erstmal heranreifen. Das, was wir vorher sind, sind konditionierte Menschen, die Teil eines Kollektivs, einer Gesellschaft, einer Kultur sind und die Sehnsüchte und Träume und Ideen der Kultur teilen und eigentlich noch nicht zum Individuum herangereift sind. Von daher ist Erwachen ein Prozess der Individualisierung, und zwar das, was in mir ist, muss Formulierung werden, die irgendwie halbwegs passen, fängt an, sich ungehindert und befreit auszudrücken.
Ich weiß ja, dass du, kann ich noch was sagen? Ich weiß ja, dass du auch öfter in Indien warst und dass du gerne in Indien auch bist.
Ich bin gerne in Indien. Ich liebe Indien.
Liebst Indien. Ja. Und dann bist du auch sicherlich vertraut mit Advaita und den indischen Traditionen. Und im Advaita Vedanta ist ja Satchitananda dieses Erwachen, also Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit.
Glückseligkeit, ja.
Da ist ja Aufwachen ganz eng verbunden, eben mit sich des Seins bewusst zu sein. Und das führt dann zueinander, nennen wir es Glückseligkeit oder Frieden, wie auch immer.
Ja.
Würdest du sagen, dass du mit dieser Tradition mitgehen kannst?
Ja. Wobei ich Advaita Vedanta als indische Tradition nochmal separat betrachte von dem Neo-Advaita, was wir hier im Westen vorfinden. Was wir im Westen machen, ist grundsätzlich, wir nehmen uns etwas aus Indien, holen das rüber, bei Yoga ist es offensichtlich, und entkernen es spirituell. Nehmen halt den Wesenskern raus, Yoga wird zum Körperkult, Tantra wird zu erotischen Spielereien, und oft geht das Spirituelle darin verloren. Und das sehe ich bei Neo-Advaita auch ein Stück weit. Also es wird sehr stark zu einem mentalen Konzept hier im Westen, und viele versuchen dann über ein mentales Verstehen das Erwachen mental nachzuvollziehen und haben dann auch zum Teil mentale Einsichten, die auch durchaus ein Gefühl von Erwachen mit sich bringen. Das ist auch gut erstmal, aber es geht dann auch wirklich in den Bereich des Vertiefens. Wenn sich im Mentalen was getan hat, hat sich im Herzen oft noch gar nichts getan und im Bauch noch gar nichts.
Ja, das ist auch ganz deutlich in Advaita Vedanta. Da gibt es ja diese Herangehensweise, dieses Shravana, Manana, Vidyasana. Das ist ja genauso dargestellt.
Ja.
Zum ersten Mal hören, dann
vertiefen,
konfrontieren und dann eben
umwandeln. Verstehen, hören, verstehen und dann umsetzen.
Das ist dann halt dieses Advaita Vedanta im
Und in Indien ist halt zum Beispiel, fällt Advaita Vedanta auf eine Tradition der Guru-Kultur. Und im originalen klassischen Advaita Vedanta spielt zum Beispiel der Aspekt des Surrender, der Hingabe, der Demut, einen ganz, ganz, ganz wichtigen Aspekt, eine ganz wichtige Rolle. Damit kann der westliche Geist tendenziell wenig anfangen, weil der sehr stark auf Ego-Behauptung ausgerichtet ist. Und deswegen haben wir im Neo-Advaita diesen Aspekt komplett ausgeklammert. Und es ist sehr interessant, was dann daraus entstanden ist. Ne? Also, dass eben der Bereich des Surrender, des sich dem Leben auch hingeben, und das ist für mich einfach ein ganz wichtiger Aspekt, auch ein bedingungsloses Ja zum Leben,
fehlt ihm einfach so. Teufelsadvokat stehen an dieser Stelle. Man sagt ja immer, also das Surrender, also dieses Hingaben ist wichtig, ist wesentlich. Gleichzeitig wird ja auch immer gesagt, es ist ganz offensichtlich, dass es keinen Handelnden gibt. Wie geht denn das zusammen? Wenn es kein Handeln gibt, wie soll denn dann jemand sich hingeben? Was sagst du dazu?
Es gibt kein Handeln, ist die letztendliche Erkenntnis. Und natürlich gibt es ein Handeln innerhalb der Traumhaftigkeit, des Verlorenseins. Jeder hat ja die Vorstellung, ich handle. Und Surrender ist nicht das Ziel, sondern ist ein Tool auf dem Weg, ist eine Technik, eine Methodik, mit der man zu der Erkenntnis gelangt, dass es kein Handeln gibt. Hier im Westen wird das leider fast immer, wir hatten gerade auch über einen Lehrer gesprochen, missverstanden. Surrender hat nichts, absolut nichts mit Unterwerfung zu tun. Nur der starke, nur der intelligente Geist kann sich surrendern. Der schwache Geist unterwirft sich, will Verantwortung abgeben, sucht Führung bei anderen. Surrender ist ein absolut innerer Prozess des Hingebens nicht an jemand anderen, das ist ganz wichtig, sondern des Hingebens an das Leben. Surrender heißt bedingungsloses Ja zu diesem Augenblick. Das, was jetzt passiert, es gibt nur eine einzige Art, mit dem Jetzt in Kontakt zu treten.
So wie du das definierst.
Und das ist Ja.
Könnte man dann ja auch nicht das so sagen, dass das dann das Aufwachen ist? Wenn jemand sich hingibt, dann ist das gleichbedeutend mit Aufwachen.
Wenn jemand sich selber, es gibt von Meister Eckhart einen sehr schönen Satz, wenn du Gott finden willst, musst du dich loslassen. Das ist, wie soll das gehen? Wie kann ich mich loslassen? Das ist ja eine Idee, ein Konzept. Was lasse ich denn los, wenn ich mich loslasse? Ich lasse die Vorstellung von einem Ich los. Ich lasse das mentale Konzept, ein Ego los. Und das geschieht auch im Surrender. Ich lasse die Idee, die Vorstellung, die Gedanken von einem Ich los. Die gebe ich hin. Wenn das nachhaltig und umfassend geschehen ist, ist dieses Ich weg. Es ist hingegeben worden. Was dann übrig bleibt, ist kein Ich mehr. Das ist formloses, reines, zeitloses, klares Bewusstsein. Und das ist für mich Erwachen. Es ist noch nicht Erleuchtung. Da habe ich noch mal eine andere. Für mich ist Erwachen nicht Erleuchtung.
Was ist der Unterschied dafür?
Erwachen, wenn man es mal ganz grob unklar definiert. Erwachen heißt, ich schaue in den Abgrund, ich sehe den Abgrund und ich verstehe, dass das meine wahre Natur ist. Ich bin dieses Nichts, ich bin Anatta, ich bin die Leere. Aber es ist immer noch ein Ich da, was, du hast es auch gerade angesprochen, was diesen Abgrund sieht. Letztendlich fängt mit dem Erwachen die Reise erst überhaupt an. Vorher ist die Reise ein hilfloses Tasten im Dunkeln. Man ist im dunklen Wald und hat sich verlaufen und kein Mond mehr, alles stockdunkel, man tastet hier, man tastet da und irgendwann findet man den Weg. Das ist Erwachen. Man sieht, in mir gibt es kein Ich, in mir ist die Leere. Aber es ist immer noch eine Vorstellung von einem Ich da, was diese Leere sieht und dann interpretiert, ich bin das. Der Prozess der Vertiefung ist dann ein willentliches Ja-Sagen zu diesem Prozess und ein immer tieferes Hineinfallen in den Abgrund, sich auflösen in den Abgrund. Wer in den Abgrund hineingesprungen ist, ist erleuchtet. Und das macht furchtbare Angst. Ich habe noch niemanden getroffen, der da wirklich freudig hineingesprungen wäre.
Ja, es gibt ja manche, die sagen, es gibt auch schleichende Übergänge. Also das hört man ja auch immer wieder.
Ins Erwachen, ja.
Ja. Auch nicht richtig in die Leuchtung. Ja.
Also würde ich jetzt...
Also ich würde mit Aufwachen mehr in Verbindung bringen, dass das stirbt. Da stirbt nur was. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wirklich was wach wird, sondern es bleibt einfach was über, was sowieso die ganze Zeit ist. Und es ist ein Sterbeprozess. Aber nicht, dass es auf einmal jetzt zusätzlich wach wird, weil da sind ja schon mal zwei. Also das konnte ich mit dem Wachwerden nicht richtig nachvollziehen. Also für mich bleibt einfach so eine Grundlage über, die sowieso immer ist, sage ich.
Genau, das, was übrig bleibt, wenn jede Vorstellung von ich, jede Definition, die das Bewusstsein sich gegeben hat und daraus ein Ich erschaffen hat, wenn das aufgelöst oder durchschaut ist, dann bricht dieses Ich-Konzept in sich zusammen. Was dann übrig bleibt, ist letztendlich mit Worten nicht mehr zu
definieren. Und das ist auch nichts Neues, was jetzt auf einmal geschaffen ist.
Also nein.
Das ist klar, das war auch schon immer.
Also man fällt auf etwas zurück.
So ganz natürlich einfach.
Ja. Ja. Ja, also die Welle, die den Ozean in ihrer Tiefe erkennt, erschafft den Ozean nicht oder baut keinen neuen Ozean, sondern
ja,
es fällt
auf was
zurück.
Ja, das Wort Erwachen ist manchmal ein bisschen schwierig, also sowieso alle Wörter schwierig, aber Erwachen ist, das suggeriert irgendwas, auf einmal werde ich wach und dann ist irgendwie und so ist es ja irgendwie.
Also so war es für mich nicht. Ich hatte vorher sehr viele Satoris, so Momente, wo ich wirklich in etwas hineingefallen bin und völlig überfordert war und es nicht verstanden habe und dann aber auch wieder raus bin. Und dann ging das Leben normal weiter. Normal nicht, es hat sich irgendwas verändert, meine Haltung hat sich verändert, meine spirituelle Suche wurde klarer oder meine Ausrichtung wurde präziser.
War da noch eine Suche?
Da mit den Satoris, ja, klar. Das waren also am Anfang meiner spirituellen Suche. Nach jedem Satori, es ist mehr so ein Aufblitzen eines Leuchtturms in der Tiefe. Und dann weiß man, wo die Reise ungefähr hingehen könnte. Und dann, je tiefer man dann auch geht, desto mehr klärt sich der Nebel, desto klarer wird das. Und es waren durchaus auch schwierige Phasen.
Das Rausfallen ist auch schmerzhaft.
Ne? Ja, ja, sehr, sehr, sehr. Also das Loslassen. Jeder wünscht sich, den Schmerz loszulassen, aber mit dem Schmerz lässt man auch das Gegenteil vom Schmerz los. Die Freude, man lässt ja nicht explizit, wenn man den Tag loslässt, lässt auch die Nacht los. Man lässt eine ganze Ebene hinter sich. Und deswegen wird auch aus meiner Sicht das Wort Sat-Chit-Anand, also Wahrhaftigkeit, Göttlichkeit und Glückseligkeit, oft auch missinterpretiert, als ich habe dann immer grundsätzlich eine Freude und ein. Das ist was viel Tieferes. Das ist ein. Selbst im Schmerz, selbst im Leiden kann in der Tiefe ein freudiges Lächeln dieses Leiden, diesen Schmerz bezeugen.
Ja, das finde ich schön, was du da sagst. Also das teile ich.
Ja. Also die Totalität des Seins schließt Leiden nicht aus. Das ist eine Ego-Vorstellung, dass man sich wünscht, einen Zustand zu haben, wo man von Leid oder von Schmerz nicht mehr berührt wird. Dieser Körper wird sterben. Und ein Körper, der stirbt, der wird oft auch krank und hat Schmerzen. Auch Buddha ist gestorben. Auch Osho ist gestorben. Lao Tse ist gestorben. Jesus ist gestorben. Und das Ego wünscht sich natürlich einen Zustand, wo das mich nicht mehr betrifft. Ne? Das ist es nicht. Ne?
Also Spaß
gerade. Kann noch Angst auftauchen dann? Also Angst vor dem Tod?
Dieser Body-Mind-Mechanismus kann durchaus auch Angst vor dem Tod haben. Ja. Und doch ist etwas da, was dem zuschaut und keine Angst hat. Und damit einverstanden ist und weiß, dass dass jegliche Veränderung, die an der Oberfläche passiert, dort unten keine Auswirkungen hat. Das heißt
aber
etwas.
Das ist unverständlich aufgesprochen, ne?
Ja, also ja. Man muss natürlich Sprache verwenden, die aus einem Kontext kommt. Ich glaube, die Inder haben bestimmt 20 Wörter für diesen Zustand, so wie die Eskimos 50 Wörter für Eis haben.
Das unten, ist das ein Zustand?
Im physisch-materiellen Sinne nicht, nein. Es ist unten oben gilt da nicht mehr. Es ist es ist kein Zustand, nein.
Und kannst du sagen, wer du bist?
Nein. Keine Ahnung.
Gar nicht. gar nicht.
Überhaupt nicht. Das ist natürlich, man kann dann schön sagen, ich bin das reine Bewusstsein. Und auch das ist wieder eine Definition. Das Ego möchte immer alles definieren, möchte immer alles. Ne? Wenn ich das reine Bewusstsein bin, was ist denn dann das Unbewusstsein? Dann ist schon wieder eine Trennung, eine Spaltung drin. Jedes Definieren ist auf dieser Ebene nicht mehr, oder ist in diesem Bewusstsein nicht zielführend. Ich kann nicht sagen, wer ich bin. Nein.
Da bleibt dann so ein totales Nichtwissen über. Also, ja. Aber nicht unangenehm.
Absolut nicht. Absolut nicht. Nein. Es ist das Schönste, was einem passieren kann. Ich muss nichts mehr wissen. Es ist ein. Und dieses Nichtwissen ist gleichzeitig das tiefste Wissen, was möglich ist. Es gibt von Sokrates den schönen Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß, und das ist Weisheit. Dieses Nichtwissen weiß alles. Das Nichtwissen weiß den Weg.
Das könnte ist, man dann vielleicht sagen, dass dieses...
den weglosen Weg nochmal kurz. Weiß den Weg.
Das Nichtwissen weiß den Weg.
Den welchen Weg? Den weglosen oder geht
ja,
wirklich irgendwo?
Es ist ein wegloser Weg. Das Nichtwissen ist in jedem Moment eins mit dem Sein, mit dem Ganzen. Und im Ankommen in diesem Moment, im Ankommen in diesem Augenblick, wenn jegliches Konzept von Weg oder zukünftigem Weg oder ein Ziel, was zu erreichen gilt, weggefallen ist und nur dieser jetzige Moment übrig bleibt, ist die Verbindung mit dem Ganzen, mit dem Sein. Verbindung ist auch ein Wort, was nicht stimmt, aber und das Sein, das Nichtwissen handelt aus sich selber heraus. Das Nichtwissen, es geschieht Handlung, man kann es vielleicht Intuition nennen oder Handlung, die geschieht als nicht Tun durch Nicht-Tun, Wu-Wei, oder da gibt es da verschiedene Begriffe. Handlung geschieht aus dem Nichtwissen heraus. Und diese Handlung ist nicht durch angelerntes Wissen kontaminiert oder toxisch beladen. Es handelt einfach, und zwar in Antwort auf diesen jetzigen Augenblick. Und es entsteht rückblickend daraus eine Art von Harmonie. Man kann es auch Weg nennen. Es ist keine chaotische Handlung, sondern irgendwo ist da eine Art Entwicklung, roter Faden, aber nicht ein Weg, den ein Ich sich ausgedacht hat und da möchte ich gerne hin.
Man kann auch vorsichtig sein, dass man rückblickend denkt, ja, das war wegen so und so, ne? Dass man
ja
nicht irgendwas...
Da muss man, der Kopf hat immer Interpretationen zur Verfügung. Aber trotzdem ist ein Gefühl von Harmonie und Stimmigkeit. Ja, genau, Stimmigkeit. Dass es irgendwie sich richtig und auch korrekt und auch angebunden und es hat was mit Würde oder Selbstachtung oder das ist ein, ganz schwer zu beschreiben. Es ist ein tiefes Angebundensein, ein Gefühl von ich werde gelebt. Es handelt durch mich.
Es, das hört sich dann ja noch nach zwei an. Es handelt durch mich.
Ja, man muss Worte nehmen. Mhm. Also man muss Worte verwenden. Es handelt durch diesen Körper. Aber das klingt dann auch oft so ein bisschen konstruiert.
Ne?
Ja, es ist so, diese Satzansprache ist dann sowas Steifes und dann bemüht man sich irgendwie und dann kriegt es was ganz Krampfiges. Aber etwas lebt, etwas drückt sich aus und dieses Etwas ist zweifellos vorhanden. Und es ist größer.
Bei jedem Menschen.
Ja, ja. Vermute ich. Es ist jetzt, sage ich, für meine Kompetenz. Es gibt Menschen wie der bedeutende Mystiker Gurdjieff hat gesagt, der Mensch hat keine Seele. Das haben euch die Religionen eingeredet, um euch stillzuhalten, damit ihr nicht rebelliert. Der Mensch hat keine Seele, der Mensch hat die Fähigkeit, zu einer Seele heranzureifen in dem Prozess des inneren Erblühens. Also hat Gurdjieff eine Position, dass es nicht in allen Menschen da ist. Andere sagen, die Buddha-Natur ist in jedem Menschen vorhanden. Ich
wenn
glaube,
es nur das eine gibt? Oder
ja, es gibt nur das eine natürlich. Denn, so wie jeder Baum, jede Katze, jede Wolke Ausdruck des einen Seins ist, ist auch jeder Mensch Ausdruck des einen Seins. Ja. Jedes Wesen Ausdruck des einen kosmischen Bewusstsein des einen Universums. Aber ob das, Buddha hat gesagt, die wahre Natur ist Anatta, also Anatta, Anatman, keine Seele, kein Atman. Also von daher, da kommt man auch sehr ins Konzeptuelle. Ne? Man muss es selber rausfinden. Die Frage, ob Seele, ob nicht, ab einem gewissen Punkt stellt die sich auch.
Spielt keine Rolle.
Nein, überhaupt nicht. Es sind beides nur Konzepte. Das Konzept von Seele bringt das Konzept von Nicht-Seele mit sich. Es ist immer noch die konzeptuelle Ebene. Und da kommt man auch immer in Schwierigkeiten, weil es geht in einen Bereich hinein, wo Worte einfach viel zu unpräzise oder zu unsauber sind, um überhaupt noch irgendetwas beschreiben zu können. Das ist ja auch die große Herausforderung, wenn man als spiritueller Lehrer arbeitet, nicht auf diese Schiene zu gehen, mentales Wissen wollen zu bedienen, sondern die Erfahrung zu vermitteln. Das ist was ganz anderes.
Eine Frage, die jetzt gerade aufgetaucht ist, gerade wenn du jetzt von den Lehrern gesprochen hast, oder vom Lehrer, Lehrerin gesprochen hast, kann ein Lehrer erkennen, wann Aufwachen stattgefunden hat beim Schüler? Oder noch allgemeiner formuliert, kann man wirklich sagen, dann und dann hat Aufwachen stattgefunden? Weil es gibt ja Lehrer, die sagen, wenn du aufgewacht bist, dann weißt du es.
Ja.
Und die Frage ist, stimmt das? Und was sagst du dazu? Das heißt ja auch zum Beispiel, weiß ich denn wirklich, dass ich aufgewacht bin?
Würde ich nicht unterschreiben. Bei mir war der Aufwachprozess oder auch als das tiefere Aufwachen geschehen ist, das war eine sehr schwere Zeit. Und ich war sehr orientierungslos. Ich habe jeden Halt im Leben verloren. Ich war sehr verzweifelt. Ich habe verzweifelt versucht, mein altes Leben zurückzubekommen.
Ich habe verzweifelt. Vom Video.
Ja. Ich habe verzweifelt versucht, irgendwie wieder Halt im Leben zu finden. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich rückwärts in einen Abgrund hineingefallen und würde fallen und fallen und fallen. Und ich hatte jedes Halten verloren. Das war nicht schön. Das war nicht Sat-Shit-Anand. Das war schmerzhaft. Das war furchteinflößend. Da war noch ganz viel Angst. Und es hat sich auch nicht verändert, das Fallen. Irgendwann ist die Angst weggegangen. Man gewöhnt sich an diesen Zustand. Und ich weiß auch aus der spirituellen Geschichte, dass ganz, ganz viele im Erwachen auch überhaupt nicht klar kamen und dann auch einen Lehrer brauchten, der ihnen dann geholfen hat. Von daher, und es gibt auch ein Buch von einer Frau, die an der Bushaltestelle erwacht ist, ich weiß den Titel gerade nicht, und dann jahrelang verzweifelt irgendwie nach Antworten gesucht hat. Ne? Von daher glaube ich nicht, dass jeder, der erwacht, sofort weiß, dass er erwacht. Und der erste Teil der Frage, ob ein Lehrer erkennen kann, ob ein Schüler erwacht ist, was ein spiritueller Lehrer eher erkennen kann, ist, wenn ein Schüler spirituelle Konzepte als Erwachen erklärt. Weil das hat oft was, da ist kein Kontakt möglich, da ist irgendwas sperrt da, also was man als Lehrer wahrnehmen kann, ist, wenn ein Kontakt möglich ist, wenn eine Begegnung möglich ist.
Du hast gerade erzählt von deinem Prozess, also was da diese Angst da war, dieses Fallen und dieses über lange Zeit ging das. Würdest du das bezeichnen, da gibt es ja diesen Ausdruck, dunkle Nacht der Seele, würdest du das als dunkle Nacht der Seele bezeichnen?
Ja. Also es war eine sehr, sehr, bei mir war die dunkle Nacht der Seele viele, viele Jahre und die war sehr schmerzhaft. Und ich habe
Heißt das, ich würde euch ab, ne? Das Spannende zu machen. Würdest du das sagen, dass die dunkle Nacht der Seele vor dem Aufwachen passiert und nach dem Aufwachen passieren?
Ja, und auch immer wieder. Es gibt nicht die dunkle Nacht der Seele als singuläres Event, sondern es gibt immer wieder Phasen. Ich glaube, mit jeder Schicht an Trance oder Traumhaftigkeit, die abfällt, beginnt eine neue Konfrontation mit einer Orientierungslosigkeit oder mit einem, ja, es ist ja auch ein Sterbeprozess. Es ist ja auch, man stirbt ja auch in immer tiefere Bereiche hinein. Und es gibt dann Phasen, wo es einfach immer wieder schwierig ist, wo man auch gerne festhalten möchte, wo Augenblick verweile, so nach Goethe. Aber es gibt die dunkle Nacht der Seele definitiv als verschiedene Phasen. Aber in dem Hauptstrom des Erwachens, wenn ein tiefer Durchbruch, ein tiefes Erkennen geschieht und man erkennt, dass jeder Halt, den ich vorher hatte, dass der illusionär war, dass ich mich an meinen eigenen mentalen Vorstellungen festgehalten habe. Glaubenssysteme, Moralvorstellungen, das sind ja alles nur Konzepte, die ich in meinem Kopf, in meiner Fantasie erschaffen habe. Wenn das wegfällt, fällt man in eine Art von Bodenlosigkeit und Orientierungslosigkeit. So ist es bei mir gewesen. Und das war sehr, sehr dunkel. Das war eine sehr schwierige Zeit, weil ich keine Orientierung
hatte. Hattest du einen Lehrer?
Nein, ich hatte verzweifelt nach Lehrern gesucht und habe auch mich an viele Lehrer, die sich als Lehrer in der Öffentlichkeit gezeigt haben.
Du wusstest schon so ungefähr, was los ist.
Ne? Ja, ja, gut. Ja. Ich kam ja aus einer spirituellen. Ich war ja vorher auch in Indien viele Jahre, war bei Osho auch. Also ich wusste theoretisch genau, was Sache ist.
Osho war nicht dein Lehrer, würdest du sagen?
Doch, Osho ist bis heute mein Meister. Aber er war tot, ne? Ich bin der festen Überzeugung, man kann sich auf diesen Zustand des Fallens nicht vorbereiten. Dass jeder, der schon mal Ayahuasca getrunken hat oder und dann plötzlich in etwas reingerät, weiß, dass jedes Wissen, jede Vorbereitung, selbst bei so kleinen Erfahrungen wie eine Ayahuasca-Reise, nichts bringt, nicht hilfreich ist. Man fällt einfach daraus. Man kann sich auf das Erwachen nicht vorbereiten. Alles Gelernte, alle Konzepte, die man vorher sich angesammelt hat, greifen in dem Zustand nicht mehr. Es ist der Zustand der totalen Hilflosigkeit. Und da braucht man eigentlich nur jemanden, der einen darin begleitet. Ich habe sehr viel gesucht zu der Zeit, habe ja auch das Forum Erleuchtung zu der Zeit auch initiiert, auch aus ein bisschen aus der Hoffnung heraus, da jemanden zu finden, der mir da auch noch weiterhelfen kann. Ich habe 2-3 Begegnungen gehabt mit Leuten, mit Lehrern, die mich auch weitergebracht haben, die mir auch geholfen haben. Aber die allermeisten Begegnungen haben mir nichts gebracht, haben mir nicht weitergeholfen.
Schade.
Ja, schade. Aber da kam sehr viel Konzeptuelles rüber und Angelerntes. Und das ist in der Phase des wirklichen Fallens nicht mehr hilfreich.
War das ein körperliches Fallen?
Auf allen Ebenen.
Überall.
Ja. Völlige geistige Orientierungslosigkeit, völlige Verwirrung.
Verwirrung.
Nicht mehr wissen, wo unten und oben, rechts und links. Ich habe auch jedes Konzept von Zeit verloren. Das war sehr, sehr, sehr schwierig. Ich bin sonntags zur Arbeit gefahren und habe mich gewundert, warum das Büro abgeschlossen ist. Bin nachts irgendwie, wollte ich einkaufen gehen. Ich hatte überhaupt kein Gefühl mehr auch für zeitliche Abstände. Es war nicht mehr möglich, irgendwie zeitlich irgendwas zu koordinieren. Das ist bis heute.
Ja.
Ohne meinen Google-Kalender wäre ich
völlig. Weil immer jetzt ist, oder?
Ist immer jetzt, ja. Und manchmal sagen wir, dann sehen wir uns morgen. Und ich war, wie morgen? Was ist denn morgen? Und dann, wir haben morgen einen Termin. Und ich, okay, ich habe kein Konzept für morgen.
Hat das Fallen aufgehört dann irgendwann?
Nein.
Nein. Immer weiter.
Ja, es hat nie aufgehört.
Geht auch immer jetzt noch weiter?
Ja. Es ist Schwerelosigkeit. Aber ich wehre mich nicht mehr dagegen. Das Wehren dagegen hat aufgehört. Ich wollte ja, als ich mich gewehrt habe und als ich verzweifelt versucht habe, Halt zu finden, wollte ich ja, dass es aufhört. Ja. Wollte es stoppen, habe es aber nicht hinbekommen. Und irgendwann hat es einfach von selber aufgehört.
Das fühlt sich wie Schwerelos an.
Ja, ja. Und das Faszinierende ist, als das Kämpfen aufgehört hat, hat das Leben sich verändert.
Wie hat es sich verändert?
Fing es plötzlich an, zu blühen. Das Leben hat immer schon einfach funktioniert und aus sich selbst heraus alles erschaffen. Nur das Kämpfen von mir dagegen hat immer eigentlich den Ausdruck des Lebens verhindert. Und als das Kämpfen aufgehört hat, fing plötzlich alles an zu blühen. Ich meine, du siehst selber, hier ist eine große Praxis mit großem Gruppenraum. Es haben sich unglaublich viele Kurse entwickelt, Leute kommen. Ich habe ein großes Feld von fast 100 Leuten um mich herum.
Das gut, weil
nichts davon ist erschaffen worden.
Ja, ich den Aspekt nicht, das habe ich auch öfter schon gehört, ne, dass bei manchen dieses Aufwachen bewirkt, dass andere Dinge im Leben plötzlich anfangen zu blühen.
Alles,
ja. Das ist nicht immer so, aber das ist offensichtlich einfach nur das.
Aber das Schöne ist, dass Erblühen, es ist wiederum sehr, sehr schwer zu erklären, dass Erblühen von dem, was erblüht, hat keinerlei Ich-Haftigkeit mehr. Es ist mehr sowas wie traumhafte Gebilde, die entstehen. Auch diese Praxis zum Beispiel, das Institut für Seelenheilung. Es ist nicht mein Institut für Seelenheilung. Ich habe überhaupt keinerlei Ich-Bezug dazu. Es ist da, es ist entstanden, aber es in der Tiefe ist es leer.
Du könntest es jederzeit wieder aufgeben?
Ich würde es nicht aufgeben müssen. Wenn es geht, geht es und er würde nichts. Es ist gekommen ohne mein Zutun, es wird wieder gehen ohne mein Zutun, aber es ist immer leer gewesen. Verstehst du, auch die Dinge, die hier sind, dahinter ist Leere, dahinter ist nichts. Es sind nur Erscheinungen, ohne jede, die fußen in nichts. Es ist sowieso vergänglich. Von daher lohnt es sich nicht, oder es passiert auch gar nicht, ein Anhaften daran, weil woran will ich anhaften? Es sind ja nur Erscheinungen. Es ist ja alles leer. Und diese Erkenntnis, das ist ja nicht mal eine Erkenntnis, dieses Sehen, dass die Dinge traumhaft und leer sind, verunmöglicht es einem, sich an die Dinge anzuhaften. Und so können Dinge entstehen. Leute kommen, Leute gehen, Kurse kommen, Klienten ohne Ende, Praxis. Aber es hat überhaupt keine Relevanz auf das, was ich bin.
Ist das nicht ein... Also, ist schön, wenn du das formulierst. Aber ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, nur davon Erscheinung zu reden. Vor allen Dingen dann, wenn du das vielleicht einem Suchenden oder Suchenden sagen würdest. Denn für die ist das ja wirklich reine, pure Realität.
Ja.
Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, du lebst ja nicht nur, also die Menschen, die Lehrer leben ja auch in dieser Welt. Und insofern hat es nicht auch eine gewisse Realität?
Ja.
Also es gibt ja...
Okay. Ja. Also ich lebe in dieser Welt, aber die Welt lebt nicht mehr in mir.
Ja,
das ist der Unterschied. Ja, das ist, und natürlich ist diese physische Welt auch real. Genauso, und da kommen wir in den Bereich der Erleuchtung, und da wird es sehr, sehr, sehr schwierig, es auszudrücken. In der Wahrnehmung der Leere ist ja immer noch auch das Wissen da, dass ein Körper vorhanden ist, dass eine Form da ist. Buddha hat es genannt, Leere ist Form, Form ist Leere, ne? Da ist kein Unterschied. Und solange ich Form und Leere noch als Dualität wahrnehme, getrennt, deswegen sind die Dinge leer, die Leere drückt sich in der Form aus, da ist kein Widerspruch. Aber das Bewusstsein, deswegen ist diese Aussage, die du vorhin eingebracht hast, Erwachen heißt zu erkennen, ich bin die Leere. Nein, die Leere wird wahrgenommen von einem Bewusstsein. Und die Leere ist immer noch in Dualität mit der Form. Form und Leere sind eins. Und das, was sowohl Form als auch Leere erfährt, ist weder Form noch Leere. Oder es ist Form und Leere, es ist beides. Das ist eine ganz, ganz andere. Und da, also ich bewundere Menschen wie Buddha oder Osho oder Lao Tse, die ein unglaubliches Talent haben, das in Worte zu gießen, das auszudrücken. Es ist unglaublich schwer.
Ich finde das ganz wunderbar, wie es mal weiter Vedanta gelehrt wird.
Ja.
Da wird es ja wunderbar gelehrt, was man sich damit mal beschäftigt hat.
Ja.
Da ist das ja ein wunderbares wichtiges Thema, was du auch wirklich wunderschön dargestellt hast.
Ja.
Noch eine Frage fällt mir jetzt ein. Bei dem einen Video hattest du gesagt, es reicht immer, es reicht aus, drauf zu schauen. Man muss gar nichts machen, sondern man schaut drauf. Und dann hast du auch gesagt, also auch auf die Angst und auf den Schmerz und so weiter. Jetzt gibt es da ja, wie immer, auch wieder andere Positionen. Und da bitte ich dich, was zu sagen. Es gibt ja Lehrer, die dann sagen, nee, es ist ganz wichtig, dass man diese Gefühle durchfühlt.
Ja.
Und das.
Ja, okay, bitte. Also, ich will erst mal präzisieren. Draufschauen ist ganz oft noch ein Abwehren, ist ein Dagegensein. Da muss man unglaublich achtsam und präzise sein. Ne? Wenn du sagst, oh, ich habe so viel Liebe in mir, ich spüre die Liebe, die Glückseligkeit, wird dir kein Mensch sagen, schau da mal drauf, guck dir das mal an. Dieses schau da mal drauf ist, hat immer auch eine Wertung von mach das mal weg. Ne? Das ist irgendwie in dem Wegschau, in dem Draufschauen kann ich es auflösen. Ich bin kein Freund von, das führt zu nichts. Draufschauen heißt, ich fokussiere mein Mind und gucke dahin, bin gebannt davon und will es irgendwie auflösen. Ganz im Gegenteil. Wenn Angst oder Schmerz oder irgendein Gefühl da ist, ich schaue nicht drauf. Es passiert ja sowieso im Raum meines Bewusstseins. Ich muss mein mentales System nicht darauf fokussieren. Ich kann in die Öffnung, in der Öffnung sein und es ist trotzdem vorhanden, aber ich interagiere nicht mehr damit. Ich lehne es nicht ab und ich hole es auch nicht ran. Und dann fängt es an, ins Bewusstsein sich auszudehnen. Es ist ja vorher da drin gewesen. Und dann wird es automatisch durchfühlt. Und in dem Durchfühlen, ja, wieder eine Beschreibung, gehe ich da durch, ne? In dem Durchfühlen fließt es aus dem System ab und diffundiert quasi raus. Dinge, die vorher unterdrückt gewesen sind, werden als nicht, letztendlich jede Angst, jeder Schmerz, jede Wut, jede Traurigkeit, ist ja ein Unterdrücken der Energie aus einer Verblendung, aus einer Unwissenheit heraus. Es ist Traurigkeit, Angst, Schmerz, Einsamkeit, was auch immer, ist ja letztendlich Lebensenergie. Sobald ich da nicht mehr reindrücke, nichts mehr damit mache, erschaffe ich diese Gefühle auch nicht mehr. Und die Energie fließt wieder und diese Gefühle fließen aus mir ab. Und was übrig bleibt, ist ein Gefühl von leerer, freier Raum, als von Leere.
Von weiteren Gefühlen, oder? Es sind jetzt nicht alle Mal die Ängste und die Traurigkeit weg, also es sind bestimmt auch trotzdem noch Gefühle, die jetzt draußen kommen, also was ist nicht, wenn irgendwas Katze stirbt oder was?
Nee, eigentlich nicht.
Keine Gefühle?
Nein. Nicht auf dieser Ebene, nein. Also ich habe keine Erinnerung, es ist lange her, dass ich auf dieser Ebene.
Was heißt auf dieser Ebene?
Ja, Schmerz, wenn jemand geht, oder Angst oder Traurigkeit oder verletzt sein oder beleidigt sein oder es ist ein Lehrer, genau wie der leere Geist ist auch hier im Herzensbereich ein leerer Raum. Es ist nicht ein gefühlsmäßiges Anhaften an die Dinge.
Anhaften nicht, aber ich meine, das Leben ist ja da und rührt dich vielleicht auch. Oder ist das einfach ein leerer Raum,
der durchläuft? Es ist alles da und alles darf sein und alles findet Raum des offenen.
Also
es
darf alles sein,
ja,
ist auch da.
Es ist auch alles da.
Dann habe ich das jetzt.
Aber in dem Raum des leeren Herzens wird die Welt erfahren. So wie sie im Raum des Bewusstseins.
Aber das Herz ist jetzt nicht so klein. Also,
es ist eigentlich nicht mehr definierbar, weil ein Herz ist nur definierbar, wenn es Grenzen hat, wenn es eingeschränkt ist. Wenn es sich öffnet, sind zuerst sehr viele Gefühle da, weil es sich befreit, weil alles, was unterdrückt wurde an Gefühlen und festgehalten wurde, dadurch plötzlich ins Erblühen geht. Aber wenn es sich immer weiter öffnet, ist irgendwann, du hast es als Satchit Anand beschrieben, es ist ein bedingungsloses Ja zu allem, was erscheint. Im Bewusstsein oder auch im Herzen. Letztendlich ist er dasselbe. Es ist die gleiche Energie. Es ist halt nur eine andere Form der Wahrnehmung. Wie auch das Sein nochmal eine andere Form des Wahrnehmens ist. Vom Kopf übers Herz in den Bauch. Man kann über die Intuition mit dem Sein in Kontakt treten, mit dem Herzchakra, mit dem Solarplexus, mit dem ganzen, der ganzen Wesenhaftigkeit in Resonanz gehen.
Und zum Fallen wollte ich dann mal kurz noch was fragen. Also das kann aber auch anders laufen. Ne? Das muss nicht immer so sein, wie bei dir jetzt. Es ist total individuell.
Ich denke mir, da gibt es keine Regeln. Ich denke mir, dass es gibt auch in den spirituellen Tradition gibt ja dann die nördliche Schule des Zen in Japan, die südliche Schule. Die nördliche Schule sagt, dass Erwachen ein gradueller Prozess ist, auf den man sich hin entwickelt und immer mehr erwacht. Die südliche Schule sagt, nein, Erwachen ist ein singulärer Event. Vorher ist man unerwacht, danach ist man erwacht. Seit tausend Jahren streiten sich die Gelehrten darüber.
Ich habe vielleicht gar nichts gelesen oder gehört spirituell und trotzdem sagt.
Ja, genau. Eckhart Tolle hat ja auch da, so wie er es beschrieben hat, nichts damit zu tun gehabt. Plötzlich erwachte er, weil er so frustriert war und brauchte dann auch eine ganze Weile, das zu integrieren. Deswegen, dieses, was du gerade sagtest, mit dem Erwachen, danach die dunkle Nacht der Seele. Ich kenne ganz viele Situationen und auch von Menschen, die ein Erwachen erlebt haben, dass die dunkle Nacht der Seele oft danach auch anfängt, dass ein Erwachen passiert, und es überhaupt nicht verstanden. Es gab in Indien, auch in Pune übrigens, Meha Baba. Das war ein indischer Mystiker oder Guru. Der hat sich Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1910 herum, zum Ziel gesetzt, die ganzen Aufgewachten aus den Irrenanstalten rauszuholen. Und da hat er etliche, die einfach eine Erwachung hatten und völlig damit nicht klarkamen, die sind eingeliefert worden. Und er hat die dann da rausgeholt. Also Erwachen ist nicht so, wie wir es uns im Westen vorstellen. Ha, die Sonne scheint und die Blumen regnen und ich bin erwacht. Das ist oft eine ganz große Herausforderung auch fürs energetische System. Und er hat eben die Erwachten aus den Irrenanstalten geholt. Der ist ganz berühmt und bekannt in Indien, weil er eben dieses Compassion gebracht hat und den Erwachten, die nicht klarkamen mit ihrem Erwachen, geholfen hat.
Glaubst du, das ist ein Erwachen geben kann ohne Compassion, also ohne Liebe?
Für mich nicht, nein. Also, aber wer weiß, ne? Ich denke mir, es ist alles möglich. Ne? Es ist alles möglich. Aber selbst Leute wie jetzt Bodhidharma, der ja ein ziemlicher Raufbold war, ne? Und Malunke und der so richtig so ein Schrank von Mann, wo man denkt, selbst der hat ja aus Compassion. Ich vermute mal, dass Erwachen und Compassion eins sind.
Ja, ich komme deswegen drauf, weil ja doch vermeintlich immer mehr Menschen sagen, dass sie aufgewacht sind. Und man redet da immer wieder auch vom kalten Aufwachen.
Also das ist hier im Westen verbreitet, das mentale Erwachen. Ja. Da kenne ich etliche, ja.
Und dann ist ja die Liebe nicht dabei.
Das ist aber kein Erwachen, das ist ein mentales, konzeptuelles. Ich habe mal Weiterbuch gelesen, habe es logisch verstanden und glaube jetzt, weil ich es verstanden habe, habe ich etwas verstanden. Es hat einen Hauch von Erwachen, aber ich denke mir, einen wirklich erwachten oder wirklich spirituell gereiften Menschen, der hat immer ein Feld aus Wohlwollen und Güte um sich. Und wenn das nicht vorhanden ist, werde ich sehr, sehr skeptisch. Dann merke ich, da ist eine Trennung noch. Wenn kein Wohlwollen da ist, dann ist da noch eine Ego-Trennung, dann ist da noch etwas, was abgehalten werden muss. Da werde ich hellhörig.
In dem Zusammenhang fällt mir ein spirituelles Bypassing.
Ja.
Kannst du da was zu sagen? Weil der Begriff taucht immer wieder auf und das könnte ja für die Zuhörer Kontraste sein, falls du das so sagen kannst.
Ja, ja, also, naja, das ist halt wegspiritualisieren, ne? Also spirituelles Bypassing, eben was passiert und ich mache da ein spirituelles Konzept drauf.
Zum Beispiel, es ist, wie es ist, sagt man
auf der. Ja, es ist, wie es ist, nun genau.
Gefährlich auch.
Ja, das ist sehr gefährlich, weil dadurch wird eben der innere noch vorhandene Widerstand völlig ignoriert. Ne? Es ist einfach nur ein Glaubenssatz. Ne? Da ist kein Hinschauen.
Obwohl es schon so ist, ne? Aber natürlich muss man es auch wirklich fühlen. Also,
ja.
Ja.
Es ist, wie es ist. Auf die äußere Situation bezogen ist ein spirituelles Bypassing. Es ist, wie es ist, auf den dann in mir entstehenden Widerstand auf die äußere Situation bezogen, wäre kein spirituelles Bypassing mehr, sondern ja, es ist, wie es ist, ich empfinde Widerstand, ich empfinde Angst, ich empfinde ein Dagegensein, aber das ist, ja, es ist eine Floskel, die man anwendet. Ne?
Was auch beruhigen kann, ne? Also ich meine, beruhigt man sich
nicht. Erstmal,
ja.
Ja, aber man kommt nicht sehr weit, man kommt nicht sehr tief, nein. Und das ist, oder auch, ich habe das immer wieder auch in den Kursen, wenn Leute neu kommen, die bringen zum Teil eine mentale Vorstellungswelt mit sich, die sie für spirituell halten. Und dann haben wir irgendeine Übung oder haben irgendeinen Kontakt und dann geht halt in ihnen, die erleben sich als, ich bin verschlossen, ich bin zu. Und dann kommt es vor, ich sollte aber offen sein. Spirituell heißt ja, ich sollte offen sein. Dann fangen sie an, sich öffnen zu wollen und, ne, und das gibt natürlich ein riesen Durcheinander. Es ist ja überhaupt keine Hingabe an das, was ist vorhanden. Es ist kein fließender, es ist einfach nur ein konzeptuelles System. Vorher wollten sie irgendwie die besten Schüler sein, gute Liebhaber sein, jetzt wollen sie gute Spirituelle sein und fangen an, dieses Konzept von Spiritualität auf sich selbst anzuwenden.
Wie ist das denn zum Beispiel, wenn das, drehen wir es mal um,
ja,
wenn das Herz aufgewacht ist,
ja,
also da ist Liebe da und
ja,
Frieden, Harmonie ist da, aber der Verstand ist nicht klar, das ist kein mentales Organ. Was würdest du denn dazu sagen?
Grundsätzlich würde ich sagen, dass jedes partielle Aufwachen keinen Bestand hat. Dass jedes partielle Aufwachen nur eine Einladung ist, den Weg weiterzugehen und es zu vertiefen. Mentales Aufwachen ohne Herz vergeht wieder und zwar ziemlich schnell. Das ist eine kurze Einsicht. Viele machen dann ein Business draus oder ein Konzept draus und dann kriegt es was Dogmatisches, was Starres. Ein Herzerwachen habe ich bei Klienten ganz, ganz oft und auch in den Kursen, dass Leute ein Herzerwachen haben. Wenn es dann aber nicht von Einsicht begleitet wird, verschließt es sich ganz schnell. Ne? Dann wird es sofort nach außen projiziert. Ne? Und ich habe teilweise mit Leuten zu tun, die ein sehr starkes Herzerwachen hatten und dann merken, was damit möglich ist. Mhm. Und anfangen, es zu benutzen und zu manipulieren, um erfolgreich zu sein, um dann mit diesem Herzerwachen als Yoga-Lehrerin berühmt zu werden. Oder das sind halt, und dann wird es schnell korrupt und dann greift das Ego in dieses Herzerwachen rein und dann war es das wieder. Das ist alles, das sind temporäre Zustände.
Und was bietest du hier so an? Also Kurse habe ich jetzt gerade gehört. Irgendwie.
Ja. Ja, also ich habe jetzt...
auch Satsang, oder?
Satsang auch, ja. Aber es hat sich so über die Zeit einfach eine Struktur von selber entwickelt. Ich habe angefangen mit der Mysterienschule. Da hatte ich mehrere, ich glaube, 7, 8 Mysterienschulen über die Zeit. Und dann hat sich daraus eine Healing-Touch-Gruppe. Ich mache energetische Heilbehandlungen. Ich habe viele Klienten, die wirklich auch mit starken körperlichen Symptomen kommen oder auch psychischen.
Auch Traumaheilung? Oder?
Auch Traumaheilung, ja. Und daraus ist dann die Healing Touch Gruppe entstanden und dann sehr viele Teilnehmer hatten für sich den Wunsch, auch tiefer zu gehen und auch tiefer in die Erkenntnis zu gehen. Und ist daraus dann halt eine Ausbildungsgruppe entstanden und dann ist eine Satsang-Gruppe. Das ist aber nicht geplant und jetzt gerade mache ich nur die Satsang-Gruppe.
Also und kann auch jeder kommen? Auch
nein, das? Noch nicht. Nein.
Also noch nicht.
Nee, weil wir wirklich einen sehr geschützten Raum haben, ja, ein sehr geschütztes Feld. Das wird sich irgendwann öffnen, vermute ich. Vielleicht auch nicht, wird sich zeigen. Aber momentan ist auch von den Teilnehmern, sind doch ein recht großer Kreis, der Wunsch, da diese Gruppe noch geschlossen zu haben, zu halten, weil einfach auch eine Vertrautheit und auch eine energetische Qualität, eine Schwingung vorhanden ist, die die Teilnehmer sehr schätzen, die mir auch wichtig ist und die einfach auch respektiert und geschützt werden muss, um sie ja, sich entwickeln lassen zu können. Und wenn es irgendwann stark genug ist, es fällt, um sich selbst tragen zu können, können auch andere dazukommen oder so. Aber momentan ist es nicht der Fall. Ich habe eine einzige offene Gruppe, das ist das Holotrope Atmen, immer ja. Mittwochs. Ne? Mhm. Aber es ist dann, da haben viele Teilnehmer auch eine sehr tiefe, oft, für viele auch oft zuerst die erste tiefe spirituelle Erfahrung in ihrem Leben. Und das ist so eine Gruppe, da kann halt jeder kommen und so. Aber die Gruppen, die ich hier mache, sind grundsätzlich geschlossene Gruppen. Weil einfach der Raum geschützt werden will.
Dann stand da noch Chakra-Heilung auf der Seite.
Genau.
Das ist Einzelarbeit.
Das ist Einzelarbeit, ja. Also, das sind halt, wenn man...
Hat das was mit Kundalini zu tun oder ist das ganz anderes? Ich kenne mich da nicht aus.
Naja, also Chakra-Heilung heißt letztendlich, du hast es angesprochen, Herzöffnung zum Beispiel.
Zählen die dann auch auf, das ist dann auch ein bisschen psychologische Arbeit.
Es ist psychologische Arbeit, es ist aber auch kardiologische Arbeit zum Beispiel. Wenn ich Klienten habe, die einfach in dieser Welt im Business arbeiten, in diesen eiskalten Glasfensterfrontbüros mit Glastischen und eine eiskalte Sekretärin im schicken Anzug, die einem Kaffee serviert und Ledersitze und die einfach ein erfrorenes Herz haben, weil man wird so, wenn man in dieser Welt unterwegs ist, wenn man nur auf Business und Ellenbogen und Konkurrenz und Neid und es gibt Kreise, da bist du mit 50, giltst du als Versager, wenn du noch keinen Herzinfarkt hattest, als Drückeberger, als Faulenzer. Und manche von denen haben noch eine spirituelle oder einen Hauch von Sehnsucht, dass es auch anders gehen könnte. Manchmal schicken mir auch Ärzte Leute, die kurz vorm Herzinfarkt stehen. Und das sind Themen, die man sehr, sehr, sehr gut mit Chakra-Heilung behandeln kann, weil eine Herzöffnung in dem Bereich, diese Störung im Herzsystem, die ganz klar energetisch oder psychoenergetisch ist, heilen kann. Ganz klar. Ich habe einen Klienten gehabt, der war Projektmanager bei irgendeinem großen Konzern und der kam zu mir und war kurz vorm Herzinfarkt und in der Behandlung war zu sehen, da ist kein Herz mehr. Das, wenn darüber ist, hat sich alles kalt und tot und vereist und es war nur noch ein einziger großer, eisiger See aus Ambition und Ehrgeiz und Neid und Ellenbogen und ja, mehrere Behandlungen musste ich in diesen eiskalten See eintauchen und ganz unten da war noch so ein winziges Glimmen, so eine kleine Leuchtdiode, die flackert. Und da hinzutauchen und die dann wieder hochzuholen, bildlich gesprochen, ist, dieses Glimmen wieder zu entfachen, das ist im Grunde Chakra-Heilung. Am Ende des Behandlungszyklus saß er auf dem Stuhl und meinte, ich kann wieder fühlen.
Aber den Job wahrscheinlich nicht weit aus.
Das ist das Nächste. Aber er meinte, ich kann nicht mehr fühlen. Ich habe das letzte Mal habe ich im Kindergarten, glaube ich, gefühlt. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich es verloren hatte. Dann taucht das wirkliche Problem auf. Er kann jetzt nicht mehr zurück in diesen Job. Und er kann auch seine Villa in Zehlendorf nicht mehr abbezahlen. Und er kann auch seinen Freundeskreis aus Rechtsanwälten und Steuerberatern. Ne? Plötzlich stimmt das alte Leben nicht mehr. Ein Leben, das du aus... Dann fängt das Problem wirklich an. Okay, jetzt fängt die innere Arbeit an. Wie kann ich das jetzt umsetzen? Das Herz ist zurück, aber ich finde mich in einem herzlosen Leben wieder. Ein Leben, was ich mir erschaffen habe, unter Verlust meines Herzens, unter Abwesenheit meines Herzens. Plötzlich kommt das Herz zurück. Dieses Leben funktioniert nicht mehr. Man kann kein richtiges Leben im falschen Leben haben, hat Habermas mal gesagt. Das geht nicht. Dann fängt die wirkliche Arbeit an, sein Leben komplett neu aufzubauen. Und dafür ist ein spiritueller Lehrer, eine spirituelle Begleitung essentiell erforderlich. Es ist fast nicht möglich, Aber man steht mit dem Rücken zur Wand in einer Gesellschaft, die nur Business und Karriere und Geld orientiert ist. Da ist es fast unmöglich, wenn man alleine steht mit seinem Herz. Das wird einfach niedergetrampelt. Das wird einfach niedergetrampelt. Das
fängt schon in der Schule an.
Im Kindergarten schon, ja. Kindergarten, ja. Das fängt schon sehr früh an. Und oft ist leider auch dann dieses Herzerwachen, wir hatten das ja gerade, nicht von Bestand, weil das Herzerwachen ist da, das Gefühl, oh, ich kann nicht mehr in diesen Job zurück. Und dann kommt der unerwachte Geist und sagt, naja, du könntest es ja probieren, dort Herz hineinzubringen. Oder mit dem offenen Herzen könntest du noch bessere Abschlüsse machen, deine Kunden noch mehr überzeugen, noch erfolgreicher sein. Und dann wird das erwachte Herz wieder vom unerwachten Mind, Ego-Verstand manipuliert und benutzt. Und dann zieht es sich wieder zurück oder es verschließt sich wieder. Deswegen ist ein partielles Erwachen irgendeines Teils des Systems nie von Dauer. Das ist nicht, also aus meiner Wahrnehmung, nicht möglich. Letztendlich ist nur das vollständige Erwachen, die vollständige Selbstrealisation von Dauer. So würde ich es für mich. Aber es ist immer auch ohne Dogmatismus. Es kann auch völlig anders sein. Es ist halt wirklich nur so, wie es aus dieser Perspektive wahrgenommen wird. Es gibt die unmöglichsten Dinge im Leben. Es ist ja alles möglich.
Würdest du konform damit gehen, dass jemand, der erleuchtet ist, dass selbst der oder die nie fertig ist, weil es immer weiter Realisierung gibt.
Ja.
Das hört einfach nicht auf.
Ja. Ja. Also es ist ein ewiger, fließender Prozess des sich immer weiter Öffnens und Erblühens. Kinder sprechen vom tausendblättrigen Lotus. Er kann auch ein milliardenblättriger Lotus sein. Es geht immer, immer, immer weiter und immer tiefer. Und selbst große Erleuchtete, für mich ist Osho der größte Gigant dieses Jahrtausends. Ne? Selbst er hat sich ja in seiner Zeit von Puna 1 in den 70ern mit der Ranch in Oregon und Puna 2 immer noch weiterentwickelt. Der frühe Osho ist ein völlig anderer als der späte Osho. Der frühe Buddha ist ein völlig anderer als der späte Buddha.
Würdest du sagen, dass, wenn man das so sehen kann, dass man dann auch sagen kann, dass das, was du bist, oder Parabrahma, wie man das nennen möchte, zeigt sich immer wieder in verschiedenen Facetten. Immer wieder, immer kommt etwas
anderes. Es ist nie statisch. Es ist nie statisch. Es ist so wie ein Feuer auch nie blockmäßig fertig ist und dann einen Kubus bildet. Es ist immer in Bewegung. Es ist immer. Die Inder haben es ja Lila genannt, der Tanz der göttlichen Energie. Und wenn das Sein tanzt, wenn die göttliche Energie im Sein, in den Wolken, die sich ständig verändern, in den Bäumen, die sich ständig verändern, in der ganzen Welt, die sich ständig verändert, wenn dieser Tanz der Ausdruck der göttlichen Energie ist, muss die Erleuchtung, das Erwachen ein Mitgehen mit diesem Tanz sein.
Andererseits gibt es ja den Spruch, nichts ist hier passiert.
Ja.
Wie passt das zusammen?
Nichts ist hier passiert. Aus der Perspektive des tiefen Verstehens. Alles, was je geschehen ist, ist nur ein Gedanke in deinem Kopf. Das Einzige, was ist, ist jetzt. Dieser Augenblick. Dieser Moment. Es ist das. Es wird schon der Vögel, es ist das Rauschen des Verkehrs, es ist das Reden dieser Stimme hier, es ist das.
Das heißt, unsere wahre Natur, die verändert sich überhaupt nicht.
Das Sein an sich verändert sich nicht. Nein. Und doch tanzt es.
Doch ist da so eine Vibration drin. Oder? Energie, die so ein bisschen.
Letztendlich ist es niemals Energie, es ist nur Bewusstheit. Energie selber wird nicht wahrgenommen. Energie selber. Das, was wahrgenommen wird, ist der Widerstand gegen die Energie. Wenn der Widerstand aufhört, ist auch die Energie weg. Wenn energetische Prozesse passieren, passieren die nur, weil noch ein Widerstand, ein verengt. Wasserdruck wird nur wahrgenommen in einer engen Röhre.
Wurde es bei dir im Körper gefühlt?
Körperlich, energetisch, psychisch, emotional, überall. Ja. Und, aber wenn der Widerstand aufgelöst ist, wird auch Energie nicht mehr wahrgenommen, weil sie sich an nichts mehr reiben kann. Dann ist nur noch die Quelle, das eine Sein, das Nichtsein, ja, vorhanden.
Das ist schön. Du hast gerade den Begriff Tanzen da eingeführt. Und ja, genau das sagt ein spiritueller Lehrer, den ich schätze, Adyashanti.
Adyashanti, ja, brillant.
Der redet auch von, in einem Buch, der hat sogar eine
tanzende Lehre. Genau. Das ist auch meine Erfahrung, ja.
Meine auch.
Ja, tanzende Lehre heißt, die Lehre tanzt und trotzdem bleibt sie Lehre. Form ist Lehre, Lehre ist Form. Trotzdem bleibt sie, und deswegen ist auch nichts je geschehen. Alles, alle Geschehnisse, auch alle Objekte tauchen aus der Lehre auf und erschaffen einen temporären Zustand und eine temporäre Welt, die sofort auch wieder vergeht. Der jetzige Moment.
Die das auch ist praktisch, noch nicht mehr davon getrennt.
Ja, sie ist die Lehre. Ja. Die Form ist die Lehre. Und deswegen ist auch nur.
Wie das Meer, das ist eine Welle, okay, da, trotzdem ist das Meer immer gleich sozusagen.
Ja, ja. Und letztendlich ist nichts, du hast ja gefragt gerade, nichts ist je geschehen. Es ist.
Und dennoch?
Und dann noch geschehen Dinge.
Dennoch ist wie
ja, das, ist für den, das ist für den polar denkenden Meinen
nicht möglich. Das ist wichtig, dass das so alles richtig hier.
Ja. Ja, das ist aber eine Kunst, das so zu sehen. So ist es, finde ich richtig.
Ja, man kann es ja im Grunde gar nicht anders sehen, wenn man zur Tiefe erwacht ist. Alles andere ist ja letztendlich ein Konzept. Also das ist ja, wenn man wirklich hinschaut, ohne Meinungen zu projizieren, ist es ja offensichtlich, dass es nicht anders sein. Jedes Anderssein wäre eine mentale Vorstellung.
Man würde es vielleicht auch so formulieren, vielleicht kannst du da ja mitgehen, nichts ist je geschehen und doch geschieht sehr viel.
Ja, ja. Aber letztendlich, wenn du genau hinschaust, alles, was jemals geschehen ist, ist nur ein Gedanke im Kopf. Weil jetzt in diesem Moment, und das ist ja das Einzige, was existiert, die Existenz gibt es ja nur in diesem jetzigen Augenblick. Ist nichts geschehen. Es ist alles, wie es ist. Geschehnisse sind Geschehnisse innerhalb einer imaginären Zeitachse in meinem Mentalsystem. Das war so, dann ist es so geworden, dann kam die Frau in mein Leben, danach hat sie mich verlassen. Da ist ganz, ganz, ganz viel geschehen.
Jetzt muss ich nochmal die Position, also diesen Torns Advokat spielen.
Ja.
Gibt es denn sowas wie Existenz, erstens? Und zweitens, gibt es denn überhaupt jetzt diesen Moment? Was fällt dir dazu ein?
Das sind Arbeitshypothesen, klar. Mhm. Und natürlich gibt es das und es gibt es auch nicht. Das ist beides. Im Zustand des am tiefsten Gefallenseins, so würde ich es mal beschreiben jetzt, wenn das Bewusstsein vollständig in sich selber ruht, wird nichts mehr erschaffen. Entsteht kein Traum mehr, entsteht keine Form mehr, entsteht kein Sein mehr, entsteht keine Existenz mehr. Von daher ist die Existenz traumhaft. Sie wird aus nichts erschaffen und sie bleibt nichts. Und letztendlich ist es dieses Bewusstsein, was der Existenz Realität verleiht. Erst durch das bewusste Wahrnehmen von etwas wird es real. Ein Gedanke, der bewusst wahrgenommen wird, wird real. Ein Gedanke, wo ich hingehe, wird real. Wenn das Bewusstsein dort nicht hingeht und in sich ruht, ist es nicht real. Es ist nur und vergeht wieder. Und genauso wie jeder Gedanke eine Traumhaftigkeit, eine Substanzlosigkeit hat, ein aus nichts erschaffenes, temporäres, verdichtetes Nichts, was aber immer nichts bleibt, genauso ist die Welt. Ein Nichts, was unglaublich real und formhaft und auch hier physisch, man kann es ja anfassen. Ne? Und doch, wenn man das Nichts, die Leere in sich gesehen, nee, gefunden hat und sieht, ist diese Leere im Außen überall sichtbar. Man kann ihr nicht mehr entkommen. Das ist für mich sehr schwer gewesen eine Zeit lang, diese ich fand es fast unerträglich, diese Traumhaftigkeit des Seins.
Würdest du dann sagen können oder mitgeben, wenn gesagt wird, einen Gedanken ohne Bewusstsein gibt es nicht, ein Gefühl ohne Bewusstsein gibt es nicht,
ja.
Erinnerung ohne Bewusstsein gibt es nicht?
Ja. Es braucht hinter allem, vor allem ist immer das Bewusstsein.
Und könnte man dann vielleicht auch sagen, wenn man das sehen kann, das könnte man auch als Aufwachen bezeichnen?
Es ist ein Aspekt des Aufwachens. Ne? Man kann sogar weitergehen und sagen, die Sonne existiert nicht ohne Bewusstsein. Die Wolken existieren nicht ohne. Alles erscheint im Bewusstsein. Das ist übrigens auch etwas, was selbst in der Physik mittlerweile, nicht nur mittlerweile, es gab vor 100 Jahren einen unglaublich spannenden Briefwechsel zwischen Einstein und Niels Bohr, auch ein bedeutender Physiker, mit der Frage, ne, existiert der Mond, wenn ich ihn nicht anschaue? Und das Ergebnis war, nein, der Mond ist nur eine Wellenfunktion, auch in der Sprache der Physik. Der Mond ist erst da, wenn er im Bewusstsein erscheint.
Ja, ich kenne das aber nicht. Albert Einstein wollte das immer nicht wahrhaben.
Niels Bohr war halt ein extremer Mystiker unter den Physikern, der hat mal Yin-Yang-Symbole getragen und so. Und der war dann schon sehr, vor 100 Jahren schon seiner Zeit, sehr weit voraus. Ja. Aber letztendlich, ohne Bewusstsein gibt es nichts. Alles erscheint im Bewusstsein. Das Universum ist reines Bewusstsein. Und alles, was erscheint, erscheint im
Bewusstsein. Kann das Bewusstsein auch wegfallen?
Kann das Bewusstsein auch wegfallen?
Weil ich habe mal von dieser Gandhara irgendwie was gehört, der sagt, das Bewusstsein ist auch nur ausgeschüttetes Spülwasser.
Ja. Ja. In der tiefsten Realisation ist nicht einmal Bewusstsein da. Bewusstsein erscheint mit dem Objekt, dessen es sich bewusst wird. Ohne Objekt, dessen ich mir bewusst werden kann, existiert kein Bewusstsein. Ja. Es ist letztendlich aus der ein Nichts, was sich seiner selbst bewusst wird, sobald es sich eine Form erdenkt und über die Form ins Bewusstsein sich hebt.
Und wie es dazu gekommen ist, das ist die große Frage. Ne?
Also ich glaube, da haben ja Tausende von Mystikern darüber gesprochen und so.
Ja.
Nein, das ist nicht beantwortbar.
Interessiert dich die Frage noch?
Nein, oder? Überhaupt nicht. Nee. Also die meisten Fragen, die ihr auch stellt, interessieren mich eigentlich gar nicht mehr. Aber es sind schöne Fragen, es macht Spaß. Aber nee, ich habe keine Fragen mehr. Das sind keine Fragen.
Ich hoffe, dass das Zuschauer interessiert ist. Aber
ja, das ist ja, wir machen das ja auch. Nur die, also, nee, ich habe keine Fragen mehr. Also überhaupt keine. Hm. Da ist nichts, warum irgendwas ist. Oder
auch nicht, was passiert, wenn der Körper
nein, stört. Nein, nein.
Ja.
Nö, das ist egal. Also, weil das, was ist wie ein Wort, was dahinter ist oder so, das, was diesen Körper erlebt, das, was diesen Körper sieht, das, worin dieser Körper geschieht, weiß, sieht, dass es davon nicht betroffen ist, dass es irrelevant ist.
Ja.
Das ist egal. Und doch mag der Körper dann durchaus auch Ängste entwickeln und vielleicht sogar sich wehren oder auch Schmerzen und Leid erleben, aber das, was dem Körper zuschaut, und das bin nicht ich, ich kann nicht erwacht werden, ich kann nicht erleuchtet werden. Das ist auch eine Vorstellung, die hier sehr verbreitet ist. Ich kann nicht erleuchtet werden. Aber das, was diesen Körper sieht, das, was dieses Ich auch sieht, diesen Gedanken von Ich, sieht, dass der Körper nur eine temporäre Erscheinung im Bewusstsein ist.
Der Prozess passiert aber durch diese Person.
Was, ja.
Es ist ja
ist irre,
ist ein
ja.
Mann, der erwacht ist
ja.
Und nicht XY.
Also ist geil, ja.
Zu tun.
Ja. Also ohne Körper gibt es kein Erwachen.
Das ist
auch in den ganzen Mythologien, ne? In der griechischen Mythologie. Die Götter sind neidisch auf die Menschen, weil die Menschen über die Götter aufsteigen können und die Menschen sich entwickeln können, während die Götter stagnieren. Da gibt es ja in der ganzen Menschheitsgeschichte immer wieder so Mythen und Erzählungen, die so ein bisschen darauf hindeuten. Ja, ohne Körper gibt es kein Erwachen, weil ohne Körper es auch keinen Schlaf gibt. Ne? Also es braucht den Schlaf, um zu erwachen. Deswegen dieses gegen das Ego sein und gegen den Schlaf und so. Ohne Schlaf kein Erwachen. Und der Schlaf war unendlich. Es gibt zwei Unendlichkeiten, die sich treffen. Der Schlaf war unendlich und das Erwachen wird in die andere Richtung unendlich sein.
Eine Sache würde ich nochmal nachfragen, wie das bei dir ist. Gibt es keine Situation, wo das System mehr getriggert wird? Also wo.
Doch, ja.
Wo Freude auftaucht oder Ärger oder was auch immer.
Ich würde es nicht emotional bezeichnen. Nein.
Ach so.
Wo Dinge geschehen und eine energetische Verdichtung in dem System passiert und dadurch eine Veränderung in dem System passiert.
Du würdest es nicht mehr so als Gefühl definieren,
nein,
aber jemand anders würde dazu ein Gefühl als Namen nennen.
Du genau. Es kam auch zum Teil, sind manchmal auch, wenn man öffentliche Gruppen macht, kommen manchmal auch Leute rein, die von den Prozessen überfordert sind, ne? Die dann einen auch massiv angreifen zum Beispiel. Das ist auch schon passiert. Ne? Da war kein Gefühl von, ich fühle mich angegriffen und ich muss mich jetzt irgendwie verteidigen oder wehren. Die Antwort des Systems war eher, den Schmerz des anderen zu sehen und Mitgefühl zu empfinden. Was auch nicht unbedingt die beste Antwort ist, weil es kann auch schnell in so eine Art Stupid Compassion sich entwickeln. Da musste das System auch lernen, Grenzen zu setzen. Das ist mir schwer gefallen. Ich habe wirklich ein halbes Jahr gebraucht, um Grenzen setzen zu können, weil einfach für alles Verständnis da war. Aber durch diesen Angriff passierte etwas wie eine Verdichtung. Oder man kann es fast als, wenn man es interpretieren würde, könnte man es als Schmerz interpretieren. Aber es war ein energetisches, nicht mit dieser Schwingung in Resonanz gehen. Und die hat dann zu einer Handlung geführt, diese Person Hausverbot zu erteilen. So kann man es. Aber es war keinerlei, auch kein Gefühl von beleidigt sein. Oder wenn die Person jetzt wiederkommen würde und sagen würde, hey, da habe ich echt Scheiße gebaut, ich war völlig unbewusst, wäre keinerlei Nachtragen oder die Offenheit ist nach wie vor vorhanden. Und doch passieren energetische Prozesse auf einer Ebene. Lila, ne? Die Energien tanzen miteinander und das Tanzen, da tanzt etwas mit und geht in Resonanz oder auch nicht. Ne?
Ja. Man könnte es ja vielleicht auch so anders formulieren, der sich unterschiedlich entwickelnden Energie wird nicht mehr Bedeutung gegeben. Ergo gibt es keine Wichtigkeit mehr, die als Gefühl zu nehmen.
Genau. Und letztendlich ist es sogar, es ist irrelevant. Energie tanzt. Ne? Ob ein Baum sich bewegt und mit dem Wind sich bewegt und ob die Wolken durch den Baum ziehen oder über den Baum hinwegfliegen oder ob diese Energetik mit irgendeiner anderen Energetik den Tanz tanzt, es findet keine Wertung mehr statt und keine Kategorisierung. Energien kommen, ihr kommt, ne, bringt eine gewisse Energie mit und dieses System tanzt damit und schwingt damit und versucht, diesen Tanz mitzutanzen. Manchmal geht es nicht, weil der Tanz, den du anbietest, diesem System vielleicht fremd ist. Manchmal geht es sehr einfach. Aber es ist, letztendlich ist es irrelevant. Es hat keinerlei Bedeutung für den, für das große Ganze, für den Weltfrieden oder für den Verlauf der Dinge. Ne? Es ist wurscht. Ne? Es ist echt egal.
Aber nochmal die Frage, also würdest du das, was bei dir ist, als einfach definieren, also um das nicht zu abgehoben irgendwie darzustellen, dass es eigentlich doch normal ist und einfach, oder?
Ja, natürlich. Ja. Der erwachte Zustand ist der normale Zustand. Jedes Kind ist erwacht. Jedes kleine Kind ist erwacht, bis die Gesellschaft auf es draufspringt und es zwingt, was anderes zu sein. Und das ist, also ich habe für mich diesen Erwachungsprozess immer als ein Zurückkehren in die Zauberwelt meiner Kindheit. Es ist ein, im Englischen sagt man ja, remember who you are. Erinnere dich daran, wer du bist. Es ist eine Selbstremembrance, eine Selbsterinnerung. Es ist ein Zurückfallen auf das, was immer schon da war. Und es ist das
Erwachen,
um Gottes Willen. Also jemand, der abgehoben ist, ist in meinen Augen nicht erwacht. Da ist ein Ego. Jemand, der anfängt, spinnerte Theorien oder sich wichtig zu machen oder so, da ist ein Erwachen aus meiner Wahrnehmung nicht passiert. Es ist ein Erwachen auf einer partiellen Ebene, aber nicht integriert worden. Es ist ein Ego-Trip. Erwachen macht dich zu einem Niemand. Es macht dich zu einem, ja, es ist was ganz Natürliches, Schlichtes. Du wirst mehr, also ich kann für mich sagen, ich werde immer mehr wie ein Hund oder wie eine Katze oder wie die Bäume oder wie, ne, es ist was völlig, jeder Baum ist aus dieser Perspektive erwacht. Jeder Hund ist erwacht. Das System findet zu sich selber zurück und erwacht zu sich. Es ist was ganz Banales. Man kann auch keinerlei Gewinn daraus ziehen im Sinne von, haha, schau her, ich bin erwacht. Ne? Wie erwacht? Ich bin, du bist nicht erwacht. Ne?
Da müssen wir mal nachhaken. Für dich ist alles erwacht. Also,
ja, ich weiß, absolut.
Ich glaube jedenfalls, zu wissen, was du damit ausdrücken möchtest. Aber bei mir sträubt sich da was. Mhm. Also wenn ich draußen den Hund sehe oder was auch immer ich sehe, ich würde sagen, all das ist das Göttliche, das ist das Göttliche.
Ja,
oder Natur. Aber diesen Ausdruck aufwachen,
nee, im Zusammenhang. In dem Zusammenhang ist es auch unpräzise. Natürlich ist ein Hund nicht erwacht, ne, und auch die meisten Menschen sind nicht erwacht und auch die meisten Erwachten sind nicht erwacht, die von sich behaupten, sie wären erwacht. Aber
ich kann das Göttliche sehen.
Ja, genau, aber im Erwachen wird erkannt, dass das hier das Gleiche ist wie ein Hund.
Ja.
Wie ein Baum, wie eine Katze, wie eine Wolke. Das findet dieser Körper, dieses Denken, dieses Mentale, dieses Ich, findet auf der gleichen Ebene statt wie die Bäume, die Wolken, die Hunde, die Katze, die Vögel, die Autos. Aber das, was all das sieht, ist nicht Teil dieser Ebene, ist nicht Teil dieser Welt. Dieser Körper und dieses Ich, was aus den Gedanken produziert wird, ist das gleiche wie ein Baum, wie eine Katze, wie ein Hund, wie eine Wolke.
Aber die Kamera, wie alles.
Wie die Kamera, wie alles, ja. Und alles ist Illusion, alles ist leer.
Und voll gleichzeitig.
Aber es ist alles ohne jede Substanz. Und das ist, wo man hinfällt, wo man herausfällt, wenn dieses Fallen passiert. Also ich habe für mich erlebt, ich bin aus diesem Sein, aus dieser Welt herausgefallen. So als Metapher, plötzlich bin ich aus der Leinwand gefallen und habe mich im Kino auf dem Boden liegend gesehen. Und der Film lief auf der Leinwand weiter, aber ich habe nicht mehr dazugehört. Und das war sehr erschreckend und ich habe lange versucht, wieder in die Leinwand reinzuspringen und dazuzugehören und auch diesen Figuren auf der Leinwand wieder die Bedeutung beizumessen, die sie vorher für mich hatten. Weil sie wurden einfach nur als Lichtspieler
auf der Leinwand. Die Empathie war wahrscheinlich
weiß noch nicht. Es war alles weg. Ja. Und plötzlich, selbst die Frau, mit der ich zusammen war, war nur eine Figur, eine Lichterscheinung auf der Leinwand. Und ich war raus. Ich war völlig raus. Und ich habe lange versucht, da wieder reinzukommen und wieder Teil des Films, des Dramas, dieser Weltgeschichte zu werden. Aber wenn man einmal wirklich raus ist, oder war es für mich, gibt es keine Möglichkeit, wieder reinzukommen. Und irgendwann, wenn man aufhört, wieder rein zu wollen, kann man das sehr genießen, diesen Zustand außerhalb des Seins, ja, außerhalb des Seins, außerhalb der Geschehnisse, der Formen, der linearen Abläufe in der mental erdachten Zeit. Aber du hast es gerade gesagt, nichts ist je geschehen. Nichts ist je geschehen. Alles, was geschieht, taucht aus dem Nichts auf, bleibt in seiner Substanz nichts und vergeht wieder ins Nichts. Nichts ist je geschehen.
Nur nicht beim Ablauf.
Nein, den Ablauf gibt es nicht, den gibt es nur im Kopf. Dieser Moment ist sofort, wenn er vorbei ist, tot. Und da sieht man auch, wie nah der Tod am Leben ist. Jeder Augenblick stirbt sofort und ist so, als wenn er nie gewesen wäre. Ich war mal eine Zeit lang, hatte ich sehr viel Erfolg und hatte ein eigenes Filmfestival, da die ganze Welt gereist, hatte ein richtig geiles Leben. So, ne? In der dunklen Nacht der Seele, die danach kam, war eine mentale Erinnerung noch da an die schönen Zeiten, wo ich um die Welt gereist bin und tolle Sachen gemacht habe. Und es war völlig klar, dass es nur ein Traum war. Es hat nichts davon ist geblieben. Nee, es war völlig alles für immer und ewig weg, als wenn es nie geschehen wäre.
Das war nicht unangenehm, ne? Oder in dem Moment?
In dem Moment war es sehr unangenehm. Ja. Mittlerweile ist es super. Also ja, es ist die unendliche Freiheit. Ne? Mhm. Nichts, egal was passiert, es ist sofort vorbei. Ne? Es ist sofort wieder tot. Ne? Es hat keinerlei Substanz. Es hat keine Bedeutung auf einer Ebene. Und doch, und das ist wieder das Jenseits.
Könnte man aber vielleicht auch sagen, der Tod ist das Leben, oder?
Ja, es ist eins. Ja. Es ist ein Prozess. Was ich gerade sagte, hat keine Bedeutung. Und gerade das, man kommt immer wieder in den Bereich jenseits der Dualität. Es hat keine Bedeutung und doch ist es absolut bedeutungsvoll. Erwachen ist das Natürlichste und Normalste, was es im Leben gibt. Und doch ist es das Bedeutendste und Heiligste und Schönste. Und ja, das ist der Sinn des Daseins. Es ist völlig banal. Ich hatte lange Schwierigkeiten, das auch irgendwie wirklich so umzusetzen oder auch das Wert zu schätzen, weil es so natürlich und banal, fast schon banal, also so natürlich und so organisch und so unspektakulär war, dass ich da überhaupt kein Ich rausziehen konnte, keine Bedeutung dem entnehmen konnte. Es war einfach nur, so wie jedes Kind. Kein Kind rennt durch die Gegend und sagt, haha, ich bin Kind, ich bin frei, ich bin...
Da war viel Freude da.
Ne? Ja, naja, jetzt mittlerweile. Früher nicht, da war viel Angst. Ne? Aber das Erwachen, man kann da nichts rausziehen. Es ist so basic, es ist so normal, es ist so... Es ist einfach. Und doch ist es etwas unglaublich Besonderes. Es ist das Wertvollste. Verglichen mit all den anderen Dingen, die man im Leben erleben kann oder machen kann, wirken alle anderen Dinge daneben wie Asche, wie völlig bedeutungslos, verlieren jeglichen Sinn im Anbetracht des Erwachens. Es ist das Einzige, wofür es sich aus meiner Erfahrung heraus lohnt, auf den Weg zu gehen, lohnt zu leben. Und doch ist es, obwohl es das Höchste und Schönste ist, es ist was vollkommen Normales. Das ist für den Kopf oft sehr schwer zu verstehen, weil der kann nur in entweder oder denken. Aber es ist wirklich beides gleichzeitig.
Ja, schön.
Es ist immer sehr schwer, das alles in Worte zu fassen, weil ich habe da eine große Bewunderung für Menschen wie Osho oder so, die das wirklich perfekt beherrschen.
Meister Eckhart,
unglaublich gut. Weil ich sehe einfach, man muss ja Worte verwenden, die aus einem unbewussten gesellschaftlichen Kontext erschaffen wurden, um etwas zu beschreiben,
jeder
was jenseits.
Jeder braucht ein bisschen andere Worte, ne?
Ja. Jeder muss seine eigene. Auch da ist eine totale Individualität. Jeder
also, ich selber mag zum Beispiel das Wort Gott total gern und andere bin total konditioniert damit.
Aber es hat eine gesellschaftliche Konnotation von Christentum und so.
Ja, ja.
Genau. Aber letztendlich findet da jeder seine eigene Ausdrucksweise und auch da. Jede Blume blüht auf ihre Weise. Jedes Erwachen ist absolut individuell. Und doch ist es immer gleich. Auch da ist es wieder jenseits. Ne? Wir alle schauen, wenn wir die Tür nach unten aufmachen, in das gleiche Universum rein.
Und wir sind das Gleiche.
Ja, und doch jede Welle ist der gleiche Ozean. Und doch ist jede Welle absolut individuell und einzigartig. Und doch ist jede Welle der Ozean. Und auch da, es ist wieder jenseits der Dualität. Beides gleichzeitig und keins von beiden.
Okay. Ja, vielen Dank. Also,
du hast
eigentlich keine Fragen mehr?
Nee, ich bin...
Keine Frage?
Oder möchtest du... Ich habe noch Fragen, aber das, ich glaube, es reicht jetzt aus.
Ja. War wunderschön. Ich kann da ewig quatschen. Also, ich kann 5 Stunden, 6 Stunden. Es ist ja völlig mühelos. Ne? Es ist einfach...
Das war sehr schön.
Ich rede da nicht, sondern
vielleicht
ich
komme einfach. Vielleicht noch eine Frage, ob du noch einen Wunsch und ein Ziel hast, also ein Lebensziel überhaupt. Ein Lebensziel oder ist das komplett irgendwie
weg? Naja, wenn man von Ziel reden könnte, ein immer tieferes Entfalten dessen, was sich da offenbart.
Ja.
Dann ist der Lotus immer weiter und immer weiter, weil es ist ganz klar, da ist noch unendlich mehr möglich. Und das ist so eine Ahnung von boah, es geht immer weiter, es geht immer weiter. Mhm. Also, eine Zeit lang war noch eine Angst da, den Zustand wieder verlieren zu können. Aber das hat sich mittlerweile aufgelöst. Also, deswegen, das Blenden ein Ziel, weil es ist auch kein Ziel, es ist einfach eine Wahrnehmung einer potenziellen Möglichkeit. Es ist immer weiter und immer weiter und immer weiter, sich offenbart und sich entfaltet.
Kann ja nicht wirklich verloren werden, eigentlich.
Nein, deswegen verlieren wir es ja auch, weil als Kind wissen wir auch, wer wir sind, zwar ohne es zu wissen, es ist unbewusst. Und deswegen kann man ja auch sich in Träume verlieren, weil man letztendlich tief drin weiß.
Man fällt sowieso.
Man kann es nicht verlieren. Und deswegen ist auch, wenn man aus diesem Traum vom Sein, aus dieser Illusion erwacht, ist es nichts ist je geschehen. Es war alles nur ein Traum. Nichts ist je geschehen. Es war alles nur ein Traum. Und jetzt bin ich erwacht. Der Traum ist zu Ende. Und alles, was im Traum geschehen ist, hat,
ohne dass ich erwacht ist, ne? Ja. Dass ich es natürlich denn, ja.
Ja. Und alles, was im Traum geschehen ist, hat nach dem Aufwachen keine Bedeutung mehr. So wie du auch, wenn du morgens aus dem Bett aufsteigst und die Nacht geträumt hast, du warst irgendwie eine große Hollywood-Diva oder eine Millionärin und so, dann trauerst du der Millionärin auch nicht nach, wenn du ins Badezimmer gehst nach dem Aufstehen.
Naja, das kann so ein bisschen.
Ja, vielleicht nochmal, ja. Aber letztendlich, man sieht, es war ein Traum und dir ist sogar egal, was mit dem Körper der geträumten Figur, die in deinem Traum erschienen ist, geschieht. Es ist egal. Und mit deinen Freunden, vielleicht warst du verheiratet in deinem Traum, dir ist auch egal, was mit deinem Ehemann in deinem Traum und deinen Kindern geschieht. Es ist alles nur ein Traum gewesen. Du stehst auf, putzt dir die Zähne und gehst zur Arbeit.
Schöne Schlusswort.
Ja.
Okay, vielen Dank.
Ja, danke euch. War schön. Ja, hat Spaß gemacht.